aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Also, das ist die Seite 1375 in der Schlachterübersetzung. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ich möchte auch mal still werden und beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag, danken dir für diesen Text, Herr, und flehe um Gnade, dass du uns verhilfst und uns unter dein Wort stellst. Herr, dass wir wirklich darauf Acht geben, was du in deinem Wort zu uns sagst. Öffne unsere Herzen dabei, damit wir empfänglich werden, und schenk uns Gnade zum Reden und zum Hören. Zu deiner Ehre bitte ich. Amen. Als ich Gitarre spielen lernte, war es immer mein Traum gewesen, eine 12-seitige Gitarre zu besitzen. Bei dieser Gitarre, also die 12-seitige Western-Gitarre, dort werden die unteren 4 Saiten verdoppelt, die sind etwas dünner, und im Klang werden sie eine Oktave höher gestimmt, während die 2 obersten Saiten einfach nur verdoppelt werden, um den Klang zu verstärken. Der Klang einer 12-seitigen Gitarre ist unbeschreiblich schön. Du kannst es dir vielleicht so vorstellen, wenn wir im ersten Samuelbuch lesen, dass wenn Saul von dem bösen Geist gequält wurde und David auf seiner Harfe spielte, so lesen wir, dass der böse Geist von Saul wich. Und so kann man sich vielleicht bildhaft vorstellen, wenn eine 6-seitige Gitarre einen bösen Geist vertreibt, so vertreibt eine 12-seitige Gitarre den Teufel persönlich. Und ich habe sehr lange auf diese Gitarre gespart. Sie hat mich ein Vermögen gekostet in meinem damaligen Zustand. Aber der Tag ist gekommen. Endlich ging ich in ein Musikinstrumentgeschäft, wo ich dieses Goldstück für mich kaufte. Und voller Stolz bin ich nach Hause gefahren und ich habe die ersten Töne damit gespielt. Und währenddem habe ich in meinen Gedanken überlegt, wie viele schöne Momente ich doch mit dieser Gitarre, wenn ich die spielen werde, erleben werde. Und nicht nur ich, sondern auch die Menschen, die auch diesen wunderbaren Klang hören. Dann habe ich kurz die Gitarre an die Wand gelehnt, bin in das andere Zimmer gegangen und die Gitarre krachte auf den Boden und es gab einen laut klingenden Knall. Der Griff, an dem die Saiten gespannt waren, brach durch und die Gitarre war kaputt. In meinem Inneren geschah eine Explosion. Eines der schönsten Tage in meinem Leben ist zu einem der schwärzesten Tage in meinem Leben geworden. Es war ein Tag der Trauer und der Betrübnis. Der Traum hat sich für eine Stunde erfüllt, aber die Gitarre hat nie wieder diese Form bekommen, wie sie am Anfang hatte. Ein netter Mensch hat sie zwar repariert und ich habe sie immer noch zu Hause, aber immer wenn ich darauf spiele, so hört sie sich nicht mehr so an, wie damals in dieser ersten Stunde, wo sie noch ganz war. Sicherlich haben die meisten von euch einen solchen Schmerz erlebt, einen ähnlichen Schmerz. In solchen Momenten möchte man am liebsten losschreien, was um alles in der Welt passiert da? Und als Christen, weil wir uns ja Christen nennen, richten wir diese Frage an Gott. Gott, was tust du da mit mir? Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es eine schwierige Situation in deinem Eheleben oder in deinem Erziehungsleben mit deinen Kindern. Vielleicht ist es ein Problem in deinem Berufsleben oder vielleicht übereilt dich irgendetwas Plötzliches, mit was du überhaupt nicht gerechnet hast. Und dann stellen wir diese Frage. Gott, was hast du da wieder getan? Auch wenn wir nicht in der Position stehen, Gott einen Vorwurf zu machen, sind diese Fragen doch sehr wichtig. Und gerade wenn wir über die Zeit reden oder gerade wenn wir uns am Anfang eines neuen Jahres befinden und wir wissen nicht, was dieses Jahr mit sich bringt, wir wissen nicht, was jeder von uns erleben wird, aber es werden verschiedene Dinge durchlebt von jedem von uns, wo wir wieder in diesem Jahr zu der Frage kommen, Gott, was machst du da? Du kannst nicht das Richtige tun, wenn du nicht weißt, was Gott hier und jetzt tut. Du kannst auf den Konflikt mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehepartner oder mit deinen Kindern nicht richtig reagieren, wenn du nicht weißt, was Gott hier und jetzt tut. Wenn dein Kind dich so enttäuscht, sei es mit einer schlechten Note oder mit irgendeiner schlimmen Tat, von dem du es niemals erwartet hättest, wobei das ja auch schon falsch ist, wirst du immer falsch darauf reagieren, wenn du dir nicht dessen bewusst bist, was Gott hier und jetzt tut in deinem Leben. Über den Predigttext habe ich die folgende Überschrift gewählt: Wovon rettet Gott uns in der Gegenwart? Petrus, er antwortet uns genau auf diese Frage. Was tut Gott hier und jetzt in meinem Leben? Was passiert da gerade? Und vielleicht hast du darauf geachtet, wenn du durch die Verse mitgelesen hast, Petrus spricht über drei Zeitzustände in der Errettung. Im Vers 3 spricht er als erstes über die Vergangenheit. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Und er sagt, Gott hat uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Achte auf das Wort hat. Gott hat wiedergeboren. Es ist ein Akt in der Vergangenheit. Als zweites im Vers 4 spricht Petrus über die Zukunft. Er beschreibt das, was Gott für uns in der Zukunft tun wird, nämlich ein unvergängliches, ein schönes, ein unbeflecktes Erbe hat er uns vorbereitet, welches auch bewahrt wird in den Himmel. Wird. Im Vers 4, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Zukunftsform. Aber das Wichtigste, was Petrus in diesem Text zu sagen hat, ist, was Gott hier und jetzt, also in der Gegenwart, tut. Und das ist wichtig für uns, damit wir, wenn solche Momente in unserem Leben kommen, und vielleicht befindest du dich gerade jetzt in einem solchen Moment, auf diesen Moment richtig und bibeltreu reagieren kannst. Petrus' Interesse gilt weder der Vergangenheit noch der Zukunft, sondern der Gegenwart. Mit anderen Worten sagt Petrus, ja, Gott hat in der Vergangenheit die Rettung vollbracht, Er hat sie an uns gewirkt, er hat uns wiedergeboren. Gott hat für die Zukunft, für uns etwas Wunderbares vorbereitet. Aber mein Interesse gilt dem, was Gott in dem Jetzt und Hier tut. Und was tut Gott hier und jetzt? Petrus fasst das, was Gott heute tut, in drei Worten zusammen. Es ist hochinteressant, dass Petrus aus dem ganzen Vokabular, das ihm zur Verfügung stand, diese drei Begriffe herauswählt. Es handelt sich um drei Ausdrücke oder um drei Wörter, die mit ziemlicher Sicherheit keiner von uns im Leben hören möchte. Und ich bin mir auch fest davon überzeugt, dass du für diese drei Zustände in deinem Leben nicht zu Gott betest: Herr, schick mir genau das in mein Leben. Und trotzdem beschreibt Petrus das Leben eines Gläubigen, eines Christen mit drei Worten. Es ist ein Leben voller Traurigkeit, es ist ein Leben voller Prüfung und es ist ein Leben voller Probezeit. Im Vers 6 sagt Petrus: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt, Gegenwart, jetzt, eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. Worin traurig? In Anfechtungen oder Prüfung. Damit, Vers 7, die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Probezeit. Warum ausgerechnet diese drei Worte? Wenn Gott doch der Gott der Gnade ist, uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, uns liebt, uns gerettet hat und für uns ein unvergängliches Erbe vorbereitet hat, welches im Himmel für uns aufbewahrt wird, warum bringt er Kummer, Prüfungen, Probezeiten in unser Leben? Viele Gläubigen stellen sich gerade jetzt in diesem Moment diese Frage. Sie befinden sich gerade in großem Leid oder in Versuchungen oder sie erleben Enttäuschungen und Schwierigkeiten und sie fragen, wo Gott ist, von dem sie doch dachten, dass er sie liebt, aber jetzt, so scheint es, ganz weit weg von ihnen ist. Nun, wenn du keine Antwort auf diese Frage hast, kannst du weder dir selbst helfen, wenn ein solcher Moment dein Leben übereilt, noch kannst du deinem Nächsten helfen und ihn auf den richtigen Weg führen. Was ist die richtige Antwort? Petrus gibt sie uns. Petrus gebraucht hier ein Bild aus der Metallkunde. Es ist eine Lehre aus Metall, aus der Metallurgie, wie man sie auch nennt. Wenn ein Bergarbeiter ein Metall zutage fördert, dann findet er das zunächst im Rohzustand. Und dieses Rohzustandsmetall nennt man Erz. Erz ist nicht so gut einsetzbar oder besonders nützlich im Gebrauch oder für den Gebrauch, weil Erze noch viele Unreinheiten haben. Und diese Verunreinigungen rauben dem eigentlichen Metall, der unter diesem Krustenmantel aus Erde und Schmutz besteht, die Schönheit. Die Frauen unter uns hier, die Schmuck tragen, das ist kein Erz. Das ist ein geläutertes Metall, ein bearbeitetes Metall. Niemand von uns würde einfach so an der Theke oder im Schaufenster Erz sehen und es für uns kaufen. Niemand würde sowas verkaufen. Es macht keinen Sinn, das Erz so in dem Zustand zu belassen, in dem es der Bergarbeiter vorfindet. Der Bergarbeiter, er muss dieses Erz bearbeiten, bevor er es einem Metallhändler verkauft. Er muss dieses Erz hoch erhitzen. Er muss ein chemisches Element hinzufügen, bis dieses Metall in seiner höchsten und schönsten Form oder zu seiner höchsten und schönsten Form kommt, damit alle Verunreinigungen dabei ausgebrannt werden und das Metall anfängt zu glänzen. Und in dem Moment, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, befindest du dich in diesem Erzzustand. Das sind Verunreinigungen in dir jeder Art. Und aus der Perspektive Gottes macht es überhaupt keinen Sinn für ihn, dich in diesem Zustand zu belassen. Wo deine Schönheit als ein Kind Gottes, das, für das du gemacht bist, der Sinn deines Lebens, noch unter einem schmutzigen Mantel verschleiert sind. Und du diesen Sinn des Lebens nicht repräsentierst. Deswegen macht es für Gott überhaupt keinen Sinn, dich in diesem Erzzustand zu belassen. Er möchte auf diese Art und Weise sein Werk der Erlösung hier und jetzt in dir zur Vollendung bringen, indem er an dir arbeitet, indem er diese Hitze in dein Leben schickt, indem er verschiedene andere Dinge in dein Leben schickt, wo du erprobt wirst. Und genau darüber spricht hier Petrus im Vers 7, wo er sagt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Das vergängliche Gold oder ein jedes Metall, welches durchs Feuer erprobt wird, es ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott mit dir und in deinem Leben vorhat. Dass der Ausgang im Vergleich zu diesem Glanz des Goldes und dem Glanz eines Christen ist ein so großer Unterschied. Petrus sagt, der viel kostbarer ist, der Glaube. Dieser Glaube, den Gott dir geschenkt hat und der in dir entfacht werden soll, viel schöner und kostbarer gemacht werden soll, ist viel kostbarer als das vergängliche Gold. Das Prinzip, welches diese Bibelstelle uns hier lehrt, ist, Gott wird dich an Orte bringen, wo du nicht gerne sein willst. Und in dir etwas hervorbringen, was du aus dir selbst niemand hervorbringen kannst. Und wenn du ein Kind Gottes bist, sind die Schwierigkeiten und die Probleme nicht die Folge von Gottes Abwesenheit oder von Gottes Unaufmerksamkeit, sondern vielmehr der Ausdruck seiner Liebe. Und Petrus, der diesen Brief er schreibt, er wusste ganz genau, worüber er spricht. Gott hat doch genau das Gleiche in sein Leben geschickt, der sich doch gerühmt hat und gesagt hat, Herr, wenn dich alle verleugnen, ich mach das nicht. Und Gott hat dieses Feuer in sein Leben geschickt, wo er ihn verleugnet hat, wo er hingefallen hat, nicht nur einmal ihn verleugnet hat, zweimal, dreimal. Und später hingegangen ist und bitterlich geweint hat. Und jetzt in diesem Brief schreibt, dass der Glaube, den Gott in uns hervorbringt, viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch mit Feuer oder durch das Feuer erprobt wird. Die Gnade, die wir hier und jetzt brauchen, ist die Gnade des Veredelns. Das ist die Gnade der Läuterung. Die Gnade der Reinigung, die Gnade der Heiligung, die Gnade, über die Christus zu seinem Vater gebetet hat, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es ist die Gnade der Veränderung, denn sind wir doch mal ehrlich, jeden Tag zeigen wir doch, dass in uns immer noch Spuren des Erzes sind. Es gibt immer noch diese Verunreinigungen in uns und sie rauben unsere wahre Schönheit, die wir in Christus haben. Wie kann denn Gott dich in diesem Zustand anschauen und sagen, es ist nicht schlimm, dass du so bist? Schwamm drüber. Nein, wenn er dich wirklich liebt, wird er dich durch solche Zeiten führen, um dir die Schönheit seiner Gnade noch deutlicher zu zeigen und seine Herrlichkeit in deinem Leben noch mehr zu offenbaren. Der Abschnitt im Vers 7 und 8 lesen wir In Vers 7 sagt Petrus, dass doch dass diese Bewährung oder diese Prüfungen oder diese leidvollen Zeiten, die Gott in unser Leben schickt, bringen Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi. Und in Vers 8 sagt er weiter, er spricht über den Jetzt-Zustand, über die Gegenwart und sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Du kannst dein Leben hier und jetzt nicht verstehen, wenn du nicht verstehst, dass jeder Tag in deinem Leben ein Glaubenskampf ist. Ein Glaubenskampf für die Herrlichkeit Gottes. Entweder lebst du für die Herrlichkeit des Herrn und wenn du ein Kind Gottes bist, so wird Gott dich läutern. Er wird dich an solche Orte bringen und tragen, wo du nicht gerne sein möchtest, wo du fällst, wo ein Unglück dich übereilen kann oder eine Tragödie dich übereilt, wo du fragst, Herr, warum? Damit die Herrlichkeit Gottes an dir offenbar wird. Entweder lebst du für die Herrlichkeit des Herrn oder du lebst für deine eigene Herrlichkeit. Die Herrlichkeit der Bequemlichkeit, die Herrlichkeit des Vergnügens, die Herrlichkeit deines persönlichen Verständnisses, was für dich schön und gut ist. Die Herrlichkeit deines Ansehens, die Herrlichkeit deines Einflusses, die Herrlichkeit von Kontrolle, die du hast in deiner Familie oder an dem Ort, wo du dich befindest. Die Herrlichkeit deines Erfolgs. Die Herrlichkeit, dass dein Wille geschehe. Die Herrlichkeit von deinem Besitz. Weißt du, Gott rennt nicht um die Erde mit einem einzigen Gedanken. Wie kann ich Tobias glücklich machen? Was kann ich Helga Gutes tun? Wann kann ich Sebastian wieder das geben, was er sich so sehr wünscht? Wie kann ich die Bedürfnisse von Maria stillen? Es ist nicht Gottes Geschäft, dich glücklich zu machen. Es ist gar nicht seine Absicht, deine selbst definierten Wünsche zu erfüllen. Gott ist dabei, Gott zu sein. Gott ist, der er ist. Und er erwartet von dir deine Anbetung. Es liegt nicht in seinem Interesse, ein Teil deiner Selbstverherrlichung zu sein. Er möchte nicht deinen Lebenszielen dienen. Sonst wäre er nicht mehr länger Gott. Gottes Herrlichkeit ist die einzige Herrlichkeit, die deine Bedürfnisse stillt. Hast du schon einmal über die Worte Jesus nachgedacht, die er in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 gesprochen hat? Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht hier die Menschen an, die nicht einfach mit Sünde beladen sind. Er spricht hier Menschen an, die mit Unzufriedenheiten beladen sind, die Gott vorwurfsvoll Fragen stellen, Gott, was tust du wieder da in meinem Leben? Was mischst du dich hier wieder ein? Ich kann es besser. Gott versteht mich nicht. Gott hat sich von mir entfernt. Und so ist er weiterhin beladen und kommt mit einer Not zu Christus und sagt, befreie mich davon, befreie mich von dieser Not. Was hast du wieder uns hier angetan? Habe ich etwa umsonst geglaubt? Jesus sagt, ich werde dir Ruhe geben. Diese Ruhe, nachdem du damit beladen warst, dir selbst zu dienen. Nachdem du damit beladen warst, das zu suchen, was für dich das Gute ist. Und jetzt zu verstehen, das einzig Gute für dich ist Jesus Christus. Das einzig, was dich auf dieser Erde glücklich macht, ist Jesus Christus und der Dienst für ihn. Diese Ruhe zu wissen, es geht nicht um mich, es geht um Christus. Er ist das Zentrum allen Lebens. Und weißt du, wenn du diese Ruhe in Christus genießen kannst, dann ist die Last des Christus für dich leicht. Dann ist es nicht schwer für dich, in solchen Augenblicken, wo dich Trübsal übereilt oder eine schwierige Zeit, sie anzuschauen und zu wissen, Christus arbeitet an meinem Leben. Gott arbeitet an meinem Leben. Er läutert mich für seine Herrlichkeit. Er möchte mir die Gnade, die er mir einmal erwiesen hat, als ich zum Glauben gefunden habe durch Christus Jesus, noch schöner machen. Vielleicht verwechselst du oft dein Verständnis von dem persönlichen Glück mit dem Sinn des Lebens. Und sind wir doch mal ehrlich, jeder, der von uns geheiratet hat, er hat nicht die Person geheiratet, die er heute kennt. Manchmal fragen wir uns, zu wem habe ich da Ja gesagt? Die Person, die neben mir liegt, die Person, die mit mir im Haus lebt, die Person, die mit mir ein- und ausgeht, das ist nicht die Person, zu der ich Ja gesagt habe. Und dann regen wir uns auf oder es kommt vielleicht Streit, es kommen schwierige Zeiten. Aber weißt du, genau dafür hat Gott auch die Ehe gemacht. Nicht nur zu zeigen, was Christus für die Gemeinde gemacht hat. Das ist das höchste Bild der Ehe. Aber genau deswegen hat er auch dir die Ehe geschenkt, damit du das tun kannst, was Christus für seine Gemeinde getan hat. Und deswegen ist Ehe für dich der Ort, an dem du für dich selbst stirbst. Du brauchst deine Frau, du brauchst deinen Mann, die dir deine Seiten in deinem Herzen, die du noch nicht gekannt hattest, oder gekannt hattest, aber sie die ganze Zeit verborgen hast, aufzuzeigen, damit sie hervorkommen, damit du verstehst, du bist ein abhängiges Kind Gottes, der heute, hier und jetzt immer noch von der Gnade Gottes Gebrauch machen muss. Die Kinder sind nicht dazu da, damit du dich in ihnen verwirklichst. Sie sind auch nicht nur dazu da, damit du sie aufziehst und zu Christus führst. Aber sie sind auch dazu da, damit durch ihr Fehlverhalten das nach außen kommt, was in deinem Herzen ist. Rege dich nicht auf über die Enttäuschungen, die die Kinder dir bringen. Rege dich nicht auf über die Trübsäle, die die Kinder dir bereiten. Sondern denke an die Worte des Petrus. Gott hat dieses Kind gerade in diesem Moment ein Fehlverhalten ausüben lassen, damit in deinem Herzen die Schwärze hervorkommt und du dadurch an die Gnade Gottes in deinem Leben denkst. Nicht nur, damit du das Kind zu Christus führst, sondern auch selbst weiterhin bei Christus bleibst und nicht dich über den anderen erhebst. Ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt und sich nicht um die Herrlichkeit des Christus schert, er schrieb mir gestern früh einen Wunsch für den Tag. Er schrieb mir: einen maximal erfolgreichen Samstag dir. Es hat mir etwas zu denken gegeben. Wann ist ein Tag für einen Christen erfolgreich? Dieser Wunsch ist so voll von Selbstzentriertheit, so voll von Eigenliebe und Selbstsucht? Wann ist für einen Christen ein erfolgreicher Tag? Wenn wir diese Frage biblisch beantworten müssten, dann wäre die Antwort sowas wie: Ein erfolgreicher Tag ist dann, wenn ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen an diesem Tag, in meinen Entscheidungen, die ich an diesem Tag treffe, und in meinen Gedanken, die ich an diesem Tag habe, und in meinen Worten, die ich an diesem Tag spreche, und in meinen Taten, die ich an diesem Tag tue, Jesus Christus verherrlicht wird. Dann, wenn du das sagen kannst, am Abend, und du das getan hast, dann kannst du sagen, der Tag war erfolgreich. Und selbst wenn du an diesem Tag Leid erfährst, sei es, wenn du einen Unfall baust, oder sei es, dass du plötzlich von einer Arbeitsstelle gekündigt wirst, oder plötzlich das Haus verlierst, oder plötzlich mit einer Krankheit befallen bist, selbst dann kannst du am Abend sagen, dieser Tag war für mich erfolgreich, weil ich die Herrlichkeit Christi gesehen habe. Hattest du in diesem Sinn einen erfolgreichen Tag gehabt gestern? Die letzte Woche? Das letzte Jahr? Verstehst du, warum Gott dich läutern muss? Verstehst du, warum Gott dieses Feuer der Probezeit in dein Leben schicken muss? Der englische Theologe John Owen, der in einem seiner Bücher die Herrlichkeit Christi sehr eindrucksvoll beschreibt, er schrieb dort in diesem Buch, ich habe ein Zitat aufgeschrieben: Wir brauchen Gnade zur Vorbereitung für die Herrlichkeit. Wir brauchen Glauben, um zu schauen. Eine Seele, die weder durch Gnade noch durch Glauben vorbereitet ist, wird nicht fähig sein, die Herrlichkeit Christi im Himmel zu sehen. Viele mögen mit Überzeugung sagen, sie wünschten, bei Christus zu sein, um seine Herrlichkeit zu sehen. Doch wenn man nachfragt, wissen sie keinen Grund anzugeben, es sei denn, sie meinen, es sei besser, in den Himmel als in die Hölle zu kommen. Ein Mensch, der behauptet, das zu lieben und zu begehren, was er noch nie gesehen hat, betrügt sich selbst. Kein Mensch wird je die Herrlichkeit Christi im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen, der sie nicht schon in dieser Welt irgendwie im Glauben sieht.